gibt es bald das Paradies auf Erden. Steuern wir in einen totalen Überwachungsstaat nach George Orwells Schreckensvision von 1984? Wird ein dritter Weltkrieg unseren Planeten völlig zerstören? Was haben unsere Kinder und Enkel von der Zukunft zu erwarten? Fragen, auf die wohl alle Menschen eine Antwort suchen. Welche Antwort aus der Sicht des christlichen Glaubens zu geben ist, dazu mehr in diesem Programm. Das Thema: echte und falsche Endzeiterwartung. Autor ist Dr. Fritz Laubach aus Hamburg.
Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir's genießen, freuen uns an jedem neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde freuen, soll dieser Süden, dieser Norden die Grenze unseres Lebens sein. Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die guten Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt, dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen. Herr, komm doch wieder. Herr, komm jetzt, dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen. Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt.
Manfred Siebald war das mit dem Lied »Wir haben es uns gut hier eingerichtet«. Er zeichnet darin das Bild einer Zukunftserwartung nach dem Motto »Lieber gar nichts erwarten als etwas Falsches«. Dass solch ein Verhalten für einen Christen im Grunde unmöglich ist, zeigt Jesus Christus selber, als er seinen Jüngern in einer längeren Rede die kommende Zeit erläutert und ihnen dabei Anweisungen gibt, wie sie sich darin zu verhalten haben. Hören Sie aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, die wichtigsten Abschnitte. Als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, »Sage uns, wann wird das geschehen, dass der Tempel zerstört wird? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?« Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sinnflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sinnflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint.
Christus, 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 Christ
Hören Sie nun Dr. Fritz Laubach aus Hamburg zum Thema echte und falsche Endzeiterwartung.
Liebe Zuhörer, unsere Welt ist von Gott nicht geschaffen, damit sie in alle Ewigkeiten Bestand habe. Jesus hat an Prophetenworte aus dem Alten Testament angeknüpft, als er seinen Jüngern sagte: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Ja, er hat geradezu Endzeiterwartungen in ihnen geweckt, als er ihnen deutlich machte, dass bestimmte geschichtliche Ereignisse zeichenhaften Charakter tragen und auf das nahende Ende hinweisen werden. Dies Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Als seine Jünger ihn nach den Zeichen der Endzeit fragten, hat er ihre Frage nicht abgewiesen, sondern ausführlich beantwortet. Er hat sie aufgerufen, für diese Zeit innerlich bereit zu sein. Darum seid wachsam, seid auch ihr bereit. Aber er hat sie gleichzeitig gemahnt, nicht in falsche Spekulationen zu verfallen. Ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Jesus Christus hat seine Jünger unüberhörbar gewarnt. Falsche Endzeiterwartung führt in die Versuchung, den Tag der Wiederkunft Jesu vorauszuberechnen. Darum sagt er: Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Schauen wir in die Geschichte der Gemeinde Jesu zurück, so entdecken wir, dass die geheimnisvollen Zeitangaben im Buch Daniel und in der Offenbarung des Johannes immer wieder Anlass zu Berechnungen waren. In der Zeit der Reformation haben einige der sogenannten Täufer sich mit der Offenbarung beschäftigt und Berechnungen angestellt. So rechnete Hans Huth mit Hilfe der 3,5 Jahre von Offenbarung 13 die Wiederkunft Jesu für Pfingsten 1528 aus. 200 Jahre später hat der bekannte württembergische Bibelausleger Johann Albrecht Bengel die Zukunft im Einzelnen zu berechnen versucht. Er datierte die Wiederkunft Jesu Christi und den Beginn des 1000-jährigen Reiches auf den 18. Juni 1836. Hans Huth und Bengel haben sich geirrt. Sie waren nicht die Letzten, die den Versuch der Berechnung der Endzeit unternahmen. William Miller, Begründer der Bewegung der Adventisten, berechnete die Wiederkunft Jesu für den 23. April 1843. Als Jesus Christus an diesem Tag nicht wiederkam und Miller 1849 starb, wurde das Datum auf das Jahr 1874 verschoben. Rutherford, der Nachfolger von Charles Taze Russell, dem Begründer der Zeugen Jehovas, erklärte: Im Herbst 1925 wird das 1000-jährige Reich sichtbar in Erscheinung treten. Der Stammapostel Bischof der Neuapostolischen Kirche sagte in seiner Weihnachtsansprache 1951: Der Herr kommt in meiner Lebenszeit. Bischof starb 1960. Sie alle haben sich getäuscht. Eine Bestätigung des Wortes Jesu und eine Mahnung für uns. Berechnungen führen in die Irre. Merkmal falscher Endzeiterwartung ist auch, dass Christen sich in Spekulationen verlieren. Es gibt heute eine wachsende Zahl von Büchern und Zeitschriften, Endzeitnachrichten und vertrauliche Nachrichten, in denen die Herausgeber versuchen, alle Ereignisse des Zeitgeschehens endzeitlich zu deuten. Dabei bevorzugen sie Nachrichten mit Sensationscharakter. Meldungen von Kriegsschauplätzen, Katastrophen, spektakulären politischen Entwicklungen. Sie stochern gewissermaßen im Schmutz der Welt herum, anstatt die großen Taten Gottes zu verkündigen. Begründet wird das damit, dass vor allem Schreckensnachrichten dazu geeignet seien, die schlafenden Christen wachzurütteln. Oft werden Vorgänge geschildert, die unkontrollierbar sind. Leser dieser Informationen werden dadurch manchmal auf Einzelereignisse festgelegt. Die großen Linien der Heilsgeschichte kommen aus dem Blickfeld. Bei der Deutung von Ereignissen der Gegenwart gilt ganz besonders die Mahnung des Apostels Paulus: nicht über das hinaus, was geschrieben steht. sonst steigern wir uns in eine falsche Endzeiterwartung hinein. Behalten wir diese Gefahren im Auge, dann dürfen wir uns aber auch an den Grundsatz der alten Römer erinnern: Missbrauch hebt nicht den rechten Gebrauch auf. Wir wollen einige Kennzeichen echter Endzeiterwartung miteinander überdenken. Erstens, biblische Endzeiterwartung entsteht, wenn wir uns gründlich mit dem prophetischen Wort beschäftigen. Der Apostel Petrus ermutigt die Glaubenden: Wir haben das zuverlässige prophetische Wort, und ihr tut gut, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Es ist also nicht eine Frage des persönlichen Ermessens, ob wir das für wichtig halten oder nicht. Vielmehr ist die geistliche Orientierung am prophetischen Wort apostolische Anweisung. Wir sollen das Zeugnis von der biblischen Hoffnung nicht allein den Schwärmern überlassen. Wir können es uns nicht erlauben, nur weil andere das Wort Gottes missbrauchen, deshalb selber in Unkenntnis zu bleiben. Zweitens, Menschen mit echter Endzeiterwartung bleiben lernfähig und werden in Einzelfragen nicht unduldsam. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Thessalonich: Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, bleibt besonnen und lasst euch nicht so schnell verwirren und erschrecken, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die angeblich von uns stammen, als ob der Tag des Herrn schon da sei. Lasst euch von niemand verführen. Es gab damals Menschen in der Gemeinde, die waren Spezialisten in Endzeitfragen. Die meinten genau zu wissen, wie die letzten Ereignisse ablaufen würden, und trugen Verwirrung in die Gemeinde. Paulus warnt vor ihnen. Es gibt Fragen im Blick auf die Endzeit, die können wir nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Zu diesen Einzelfragen zählt auch folgende Überlegung: Jesus Christus wird wiederkommen und seine Gemeinde in die Herrlichkeit Gottes nehmen. Die Bibel spricht von der Entrückung. Die Frage ist nun, wann erfolgt diese Entrückung, bei der Christus seine Gemeinde vollenden wird? Jesus hat während seiner irdischen Lebenszeit, in der großen Endzeitrede Matthäus 24, und als erhöhter Herr im Buch der Offenbarung, seinen Jüngern eine Zeit der Leiden, die große Trübsal, angekündigt. Die Frage lautet nun: Wird die Entrückung vor der Trübsal oder erst in der Zeit der großen Bedrängnis stattfinden? Wir verstehen, dass diese Frage viele Christen bewegt, müssen aber zugeben, wir wissen es nicht genau. Gott lässt uns in dieser Spannung leben. Es gibt Bibelworte, die darauf hinweisen, dass die Entrückung der Gemeinde erst erfolgt, wenn die Macht des Bösen in der Zeit der großen Trübsal den Gipfelpunkt erreicht hat. Der Apostel Paulus schreibt: Zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden. Johannes schaut in der Offenbarung die vollendete Gemeinde und hört die Worte: Das sind die, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind. In Offenbarung 13 wird die äußerste Machtentfaltung des Antichristen und sein Kampf gegen die Gemeinde geschildert. Es wird auch gesagt, was die Glaubenden auf dem rechten Weg bewahrt. Hier geht es um Standhaftigkeit und Glauben der Heiligen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch wir, die wir bisher weniger Leiden ausgesetzt waren, durch eine Zeit schwerster Bedrängnis und Leiden geführt werden könnten. Die beste Vorbereitung darauf ist die Treue in den einfachen Dingen des Glaubens, wie sie von den ersten Christen berichtet wird. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. Einüben in geistlicher Disziplin, einüben in fröhlichem Verzicht und Opfer. Dann können wir gewiss sein, dass eine Zeit der Leiden uns nicht unvorbereitet finden wird. Es gibt nun aber auch Worte, die andeuten, die Gemeinde Jesu könnte entrückt werden, bevor der Antichrist offenbar wird, also vor der großen Trübsal. So können wir die Gedanken des Apostels Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4 und 5, verstehen. Im zweiten Thessalonicher Brief schreibt Paulus, dass es etwas gibt, das die Macht des Widersachers Gottes bremst und den Antichristen zurückhält. Ihr wisst auch, was ihn noch zurückhält, bis er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk. Nur muss der, der es jetzt zurückhält, vorher beseitigt werden. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Viele Bibelausleger sehen in diesen Andeutungen einen Hinweis auf die Gemeinde der Glaubenden, in der Gottes Heiliger Geist auf Erden wirksam ist und die Macht des Bösen an der Entfaltung hindert. Erst wenn sie entrückt ist, wird der Antichrist die große Trübsal heraufführen. Dann haben wir als Glaubende mit einer bestimmten Blickrichtung zu leben. Wir schauen nicht nach der Trübsalszeit aus. Wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten auf Jesus Christus. Er könnte heute kommen. Liebe Hörer, lassen Sie es mich persönlich sagen. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde noch durch eine weltweite Zeit der Leiden gehen muss oder vorher entrückt wird. Ich will mich mit niemandem darüber streiten, aber ich will bereit sein für beides. Ich will nicht in der Meinung leben, es müsse mir immer gut gehen. Gott werde mich von Leiden verschonen. Der Macht der Verführung möchte ich mit wachem Geist und einem an der Bibel geschärften Gewissen begegnen. Aber ich will heute so leben, dass ich Jesus Christus mit Freuden begegnen kann. Er könnte heute wiederkommen. Drittens, echte Endzeiterwartung führt uns in die Heiligung. Recht verstandene biblische Hoffnung leitet uns dazu an, unsere Gemeinschaft mit Christus zu vertiefen, ein Nein zu jeder erkannten Sünde zu sagen. Weil unser persönliches Leben und die Weltgeschichte einem Ende entgegengehen, sagt der Apostel Petrus, wenn nun das alles so vergehen wird, wie wichtig ist es dann, dass ihr ein geheiligtes und frommes Leben führt und so den Tag Gottes erwartet. Die Apostel mahnen uns in ihren Briefen immer wieder, im Blick auf die Wiederkunft Jesu, an der Gemeinschaft der Glaubenden festzuhalten. Verlasst eure Gemeindeversammlungen nicht. Und unser Leben mehr und mehr nach Gottes Ordnungen zu gestalten. Viertens, echte Endzeiterwartung erweist sich als geistliche Kraft zum Dienst. Wir beobachten, wie die Zeichen der Endzeit, die in der Bibel beschrieben werden, weltweit immer deutlicher Gestalt annehmen. Es zeichnen sich nicht nur geistliche Aufbrüche in einigen Gegenden der Welt ab. Auch der Widerstand gegen Gottes Wort und die Gemeinde nimmt zu. Diese Tatsachen können uns anspornen, unsere Gaben umsichtig und sinnvoll im Dienst für Jesus Christus einzusetzen. Er hat seinen Jüngern gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Sein Auftrag für die Gemeinde, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, gilt auch in der Endzeit. Der Apostel Petrus weist auf eine wunderbare Möglichkeit der Mitarbeit im Reiche Gottes hin. Er schreibt, wie wichtig ist es, dass ihr ein geheiligtes und frommes Leben führt und so den Tag Gottes erwartet und seine Ankunft beschleunigt. Das steht tatsächlich so im Wortlaut im Neuen Testament. Ihr könnt die Ankunft des Tages Gottes, die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Aber wie? Die Apostel sprechen von der Gemeinde als dem Leib des Christus, zu dem Gott durch seinen Geist Menschen als Glieder hinzufügt, bis dieser Leib nach Gottes geheimnisvollem Plan vollständig ist. Paulus drückt das so aus, die Vollzahl aus den Heiden muss zum Heil gelangt sein. Dann wird die große Wende in der Geschichte der Menschheit eintreten. Jesus Christus wird wiederkommen, wenn auch das letzte noch fehlende Glied seinem Leibe hinzugefügt worden ist. So ist Mission der wichtigste Dienst, um die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen. Echte Endzeiterwartung erhält uns das brennende Herz für die Verlorenen, dass wir alles tun werden, was wir können, im persönlichen Einsatz, durch Gebet und Opfer, damit Menschen die Nachricht von Jesus Christus hören und ihr Leben ihm anvertrauen. Fünftens, echte Endzeiterwartung leitet uns an zum Gebet. Als Jesus seine Jünger auf die Zeichen der Endzeit hinwies, sagte er, seid wachsam und betet. Je mehr wir uns mit dem prophetischen Wort beschäftigen, Je bewusster wir im Horizont biblischer Hoffnung leben, umso stärker wird sich uns die Bitte aufdrängen, dein Reich komme. Das letzte Buch der Bibel, in dem uns die Not der Endzeit geschildert und ein Blick auf die zukünftige Welt Gottes geöffnet wird, schließt mit den Worten, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Amen, komm, Herr Jesus. Der Heilige Geist schließt sich in der Endzeit mit der betenden Gemeinde zusammen in der Bitte um das Kommen Jesu. Nicht Wunder und Zeichen werden dann das besondere Merkmal der Glaubenden sein. Wunder und Zeichen werden nach den Worten Jesu in der Endzeit vor allem durch falsche Propheten und den Antichristen geschehen. Das Leben der Gemeinde aber wird geprägt sein durch Standhaftigkeit und Glaube der Heiligen und durch das Gebet, komme bald, Herr Jesus. Menschen mit echter biblischer Endzeiterwartung spekulieren nicht mit Berechnungen der Wiederkunft Jesu. Sie lassen sich nicht auf bestimmte Deutungen von Tagesereignissen festlegen, sondern sie studieren die großen Linien des prophetischen Wortes. Sie leben in der Heiligung, dienen Christus und sind Menschen des Gebets.
Gott wird sein Alles und in allen. Gott wird sein Alles und in allen.
Dann wird es kein Leid mir geben, keine Träne mir geweint, kein Verfolgen überheben über den, der Herr erscheint. Gott wird sein Alles und in allem. Gott wird sein Alles und in allem. Dann wird er den Tod entmachten, keiner wird mehr einsam sein, keiner wird dann mir verachten, seinen Nächsten, groß und klein. Gott wird sein Alles und in allen. Gott wird sein Alles und in allen. Dann wird keine Sünde trennen, keine Krankheit mir verzieren, keine Lebensangst beklemmen, keine Lasten mir bestehren. Gott wird sein Alles und in allem. Gott wird sein Alles und in allem. Dann vergehen alle Fragen, jede Sehnsucht wird gestillt, frei von Hast und Lebensplagen ist in Ewigkeit erfüllt.
Gott wird sein Alles und in allem. Gott wird sein Alles und in allem.
Echte und falsche Endzeiterwartung. Über dieses Thema sprach Dr. Fritz Laubach aus Hamburg.